Hallo, eine weitere Ausgabe hier bei mir am Küchentisch bei einer Special Edition. Es gibt diesmal zwei Sonderfolgen, diese heute und dann auch noch nächste Woche, da wir aktuell auf Reisen sind. Und wenn du diese Folge hörst, dann sind wir gerade erst in Tokio gelandet. Das ist unser lang ersehnter, fetter Urlaub und die Reisevorbereitungen habe ich genutzt und dich kurzerhand in den Prozess eingebunden. Es geht von Japan aus über Hongkong, Vietnam und wir enden dann in Singapur. Beziehungsweise eigentlich ist ein Stop noch in Delhi eingeplant. Und wenn du Lust hast, uns auf diese Reise zu begleiten und selbst vielleicht einen Urlaub dorthin planst, dann ist diese Folge definitiv etwas für dich. Viel Spaß beim Zuhören. Konnichiwa zu dieser Special-Ausgabe. Es soll hier jetzt wirklich über die jeweiligen Destinationen gehen und aufgrund der doch recht umfangreichen Reise wird der Podcast zweigeteilt mit dem Fokus hier jetzt auf Japan. Mein Verlobter Markus und ich, wir haben schon länger mit der Idee gespielt, man so richtig frei zu machen. Also ich als Selbstständige bzw. Teilselbstständige, Markus im Vorstand bei einem Konzern, da ist es nicht immer so einfach und wir haben, seit wir zusammen sind, eigentlich wirklich nie Urlaub gemacht. Also wie man sich das vorstellt. Zumindest haben wir nie eine Abwesenheitsnotiz angemacht, da wir eh immer erreichbar waren. Und während ich das auch erzähle, weiß ich, dass wir bei dieser Reise wahrscheinlich auch mal den Laptop aufklappen werden. Gerade an Seetagen wird die Zeit genützt, was ja auch im Maßen okay ist. Allerdings wollten wir wirklich offiziell einfach weg sein, abgeschieden von der Welt. So, und jetzt habe ich mich mit den Seetagen natürlich auch schon verraten, denn wir machen eine Kreuzfahrt. Da bin ich ja wirklich schon gespannt, ob und welche Reaktionen mich von meiner Community erwarten werden. Mir ist bewusst, dass der Ruf einer Kreuzfahrt nicht sonderlich der beste ist. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war selbst lange Zeit aus ganz verschiedenen Aspekten eigentlich gegen Kreuzfahrten, prinzipiell fast schon ein bisschen gegen die Branche. Allerdings habe ich dann nach meinem Burnout kurzerhand entschlossen, da war mir alles wurscht, so die erste Reise mit einem Schiff zu machen. Und es hat mir unheimlich gedacht. Also wirklich. Damals ging es hoch bis St. Petersburg und wir konnten wirklich ohne Mühe und irgendwie da rumgetour mit dem Visum, was gerade für Österreicher der Mega-Pain ist in Russland, einfach dorthin reisen. Und das ist für mich auch der größte Vorteil, dass Reisen gleich mehrere Destinationen auf wirklich ziemlich praktikable Art und Weise. Ja, ich persönlich hätte nichts dagegen, Japan mit einem Rucksack zu bereisen, wohl aber mein Verlobter, der ist, was das anbelangt, ein kleiner Reisesnob. Und da Japan aber für uns beide wirklich ganz, ganz weit oben auf unserer Wunschliste stand, mussten wir uns überlegen, wie wir uns ja am bequemsten einen Überblick über dieses Land machen. Denn Japan ist wirklich groß. Kleine Facts so am Rande, besteht aus 6.852 Inseln. Ja, Halleluja. Und fast 126 Millionen Einwohner. Im Vergleich, Österreich hat gerade mal 9 Millionen. Die beliebteste Reisezeit für eine Japanreise ist definitiv der Frühling. Das kennst du wahrscheinlich zu der Kirschblüte, aber auch der Herbst, Ende September bis Anfang November. Wobei, wie gesagt, das Land ist groß. Es gibt in ganz Japan 6 verschiedene Klimazonen, die von ja, so kühl gemäßigten bis feucht subtropischen Klima reichen. Und man kann das Land quasi wirklich das ganze Jahr bereisen, meistern, halt für spezifische Interessen. Also du kannst Hochgebirgswanderungen machen im Sommer oder natürlich die Wintermonate nutzen und da Skifahren. Also Japan ist wirklich abwechslungsreich von den Aktivitäten, die du machen kannst, ja, von den Tempeln bis hin zu den Wolkenkratzern. Dann hast du malerische Landschaften. Also ganz, ganz vielfältig auch die Unterhaltungsmöglichkeiten bis natürlich hin zum Essen, auf das ich hier auch speziell eingehen werde und auch die Kultur. Ich wollte übrigens, kleine Side Note noch, sogar mal nach Japan ziehen. Ich hatte da auch schon eine Position im Shangri-La in Tokio. Bekam dann allerdings das Angebot in Hamburg, weshalb ich zurück nach Europa zog und was im Nachhinein betrachtet vermutlich schon die richtige Entscheidung war. Ich glaube, das ist schon ein krasser Kulturschock. Japan ist übrigens eine parlamentarische Monarchie und hat einen Kaiser als Symbol des Staates und einen Premierminister als Regierungschef. Und seit dem Ende der Besatzungszeit hat sich Japan wirklich zu einem der führenden Wirtschafts- und Technologiemächte der Welt entwickelt. Japan, vielleicht auch noch spannend, wenn du damit ein bisschen liebäugelst, gilt als sehr sicheres Land. Also die Kriminalrate ist sehr, sehr niedrig. Allerdings leben die Japaner schon immer mit so ein bisschen Bewusstsein über mögliche Naturkatastrophen. Das spiegelt sich auch ein bisschen in den Bräuchen wider. Japan liegt an einer tektonisch aktiven Zone, was bedeutet, dass sehr häufig Erdbeben, Tsunamis, aber auch, dass es zu Vulkanausbrüchen kommen kann. Was Japan für mich neben der Landschaft so faszinierend macht, ist definitiv die traditionelle Kultur. Du hast Buddhismus, du hast Samurai, du hast Geisha, du hast aber auch moderne Elemente wie Manga oder Karaoke und Popmusik. Und deswegen, also all diese Elemente, ich kann mich gar nicht festlegen, das macht es einfach zu so einem faszinierenden Reiseziel. Und ich wollte da wirklich tiefe Einblicke in die Bräuchtümer erlangen, angefangen von der Teekultur bis hin zu den Menschen natürlich, was sie auszeichnet, und ich bin so gespannt. Okay, das war eine kleine Einführung über Japan. Wir starten mit Tokio. Die Hauptstadt, die wollten wir auf eigene Faust besichtigen. Da sind wir schon ein bisschen früher angereist und Tokio ist also eine absolute Metropolregion, umfasst gut 37 Millionen Menschen. Das ist unglaublich. Von Amsterdam aus sind wir mit dem Flugzeug hingefahren. Wir hatten einen Stopp in Delhi. Das heißt, wir waren in circa 20 Stunden dort. Es gibt aber auch Direktflüge. Dann bist du von Amsterdam aus gut in 13 Stunden dort. Und auch sehr praktisch, Reisende aus der EU benötigen nur ein Touristenvisum. Das ist für 90 Tage und das bekommst du automatisch bei der Einreise als Stempel. Auch eine Impfung oder sonstiges ist nicht erforderlich. So, und die Stadt ist natürlich bekannt für ihre kulinarische Vielfalt. Du hast erstklassige Sushi-Restaurants, du hast kleine Ramenläden in Seitenstraßen. Auch in Seitenstraßen tummeln sich ganz, ganz viele Sushi-Läden. Und ich habe mich mit einer Kollegin gesprochen und die hat wirklich gemeint, dass du egal wohin du gehst zum Essen, auch wenn es ein unspektakulärer Schuppen nebenan ist, du wirst nicht enttäuscht werden, weil wirklich alles eine außergewöhnliche Qualität verspricht. Das ist gerade natürlich für mich als Food-Nomadin der übertriebene Jackpot. Ich habe im Vorfeld trotzdem natürlich richtig recherchiert und geschaut, wohin ich gehen möchte, was ich ganz besonders aufsagen will. Da geht es natürlich los morgens mit dem Kaffee. Markus und ich, wir skippen gerne mal das Hotelfrühstück und gehen einfach raus und schauen, ob da uns irgendein Lokal anspricht und was auch die Gepflogenheiten vor Ort sind. Und während Japan natürlich traditionell für den Tee bekannt ist, hat sich das Land, insbesondere in Tokio, zu einer wahren Kaffeekultur entwickelt. Dazu gibt es auch überall Getränkeautomaten. Das ist sowieso das Ding. Gerade in Tokio, Verkaufsautomaten, darin findet man eben Getränke jeglicher Art, Essen jeglicher Art, aber generell auch alles Mögliche wie Krawatten oder Regenschirme oder eben alles, was man irgendwie spontan gebrauchen könnte. Natürlich wollten wir auch jede Menge Sushi testen, am besten gleich am Morgen. Es ist sowieso mein persönliches Lieblingsessen, wenn ich wirklich für den Rest meines Lebens, das ist ja immer die zentrale Frage, wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, was wäre es? Bei mir, es wäre Sushi, weil es ist so wandelbar und du kannst jeden Tag was Neues rausformen und es wird so viel Wert aufs Detail gelegt. Viele Sushi-Läden übrigens, habe ich gesehen, das sind so Standing Bars, also da wird da gestanden beim Essen. Das ist wohl ein Platzthema, ich bin gespannt. Ein Überblick übers Essen und Trinken, was ganz besonders aufregend ist, findest du natürlich auch auf 27 Bytes, meinem Reisetagebuch, in dem ich auch speziellen Artikel über Tokio verfassen werde, über meine Restaurants, Café- und Barempfehlungen aussprechen werde. Den gibt es, sobald wir dann Tokio verlassen haben. Generell auch vielleicht noch kurz zu den Bars. Also viele Japaner, gerade in Tokio, sind ja für ihre lange Arbeitszeit und wirklich ihre Hingabe an ihre Arbeit bekannt. Das ist eine wirklich sehr leistungsorientierte Gesellschaft. Aber wie heißt es so schön? Work hard, play hard. Und nach der Arbeit, da wird gefeiert. So. Und vor allem in einem Bezirk Shibuya, das vor allem bei den jungen Leuten beliebt ist, aber du hast auch ganz urige Gassen im Golden Gate, also das steppt der Bär, habe ich mir sagen lassen. Da hat man wohl auch die Chance, mit Einheimischen ins Reden zu kommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, dann können wir so einen Haken unter Tokio setzen und wir wandern weiter zum Mount Fuji. Der wurde 2013 von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Das ist wirklich der ist perfekt geformt, so ein Vulkankegel und auch super bekannt. Also wenn du ihn siehst, dann verbindest du ihn wahrscheinlich auch mit Japan. Er hat eine super anziehende Wirkung, spirituell, aber auch kulturell. Und klar möchte ich am liebsten auf diesen Berg raufkraxeln. Das geht allerdings mit dem Kreuzfahrtschiff nicht ganz so einfach, denn Also du fängst von, in der Regel von der fünften Station an und dann braucht es je nach Kondition 5 bis 7 Stunden, bis du dann ganz oben bist und der Abstieg dauert dann nochmal 3 bis 5 Stunden. Also wenn du Zeit hast, dann würde ich es dir definitiv ans Herz legen. Bei uns, wir mussten ein bisschen umplanen, was gar nicht so schlimm ist. Im Gegenteil, es gibt ja auch nochmal die Chance, Japan auf einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Und in der Umgebung sind zum Beispiel malerische Teeplantagen ganz, ganz typisch. Vor allem der grüne Tee ist hier das Big Thing. Und wir werden da einen Spaziergang durch die Plantagen machen. Und also Halleluja, ja. Also wenn die Bilder halten, was sie versprechen, dann können Weingegende brausen gehen. Also das sieht so traumhaft schön aus. Natürlich auch mit dem Mount Fuji da im Hintergrund. Und auf der Farm gibt es dann auch die Möglichkeit, mehr über die Teezeremonie zu erfahren und natürlich verschiedene Teesorten zu testen. Da freue ich mich. Ich bin wirklich ganz gespannt. Nächster Stop, Kobe. Kobe. Kobe, Kobe, Kobe. Das ist der Begriff. Das verbindet man mit etwas und natürlich kommt dir auch wahrscheinlich Rindfleisch in den Sinn. Also das ist wirklich ein hochwertiges Stück Fleisch, das für ihre Zartheit und marmorierte Textur sehr bekannt ist. Und da mussten wir uns entscheiden, es gab dann die Möglichkeiten, Kyoto zu besichtigen. Das sollte eigentlich auf jedem Japan-Trip auf der Karte stehen. Das liegt circa 1 Stunde mit dem Zug entfernt von Kobe. Das war mal die ehemalige Hauptstadt Japans, wirklich reich an Geschichte, sie hat gut erhaltene Tempel, traditionelle Holzhäuser, also ganz, ganz, ganz viel Tradition. Das war allerdings auch zeittechnisch ein bisschen zu eng. Auch Osaka wollen wir dann nicht mehr so richtig einplanen. Das dauert circa 30 Minuten mit dem Zug und ist von Kobe entfernt. Du kannst schon alles mit dem Zug besichtigen von Kobe aus. Also generell das Zugnetz ist hervorragend. Es ist pünktlich. Die Abfahrten und Ankünfte, die folgen wohl auf die Minute genau. Es ist sauber. Es ist sicher. Und was ich gesehen habe, ist es wirklich am effizientesten. Also du kommst so gut von A nach B. Die Strecken sind super ausgebaut. Vielleicht ein bisschen teuer, aber da gibt es auch spezielle Pässe. Und noch eine Seitennotiz zu Osaka. Vielleicht schauen wir uns doch Osaka an. Und zwar, da gibt es nämlich Kuidaore. So, bitte verurteile mich nicht über die Aussprache. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig betont. Aber es bedeutet so viel wie sich in einem finanziellen Ruin zu essen. Und das ist aber da was ganz Positives. Also das ist jetzt nicht irgendwie negativ. Es meint halt einfach, dass man wirklich bereit ist, einen fairen Preis für gutes Essen zu zahlen. Also Essen ist den Leuten hier wichtig. Und ein ganz berühmter Ausdruck, der auch oft auch verwendet wird und den Unterschied zwischen den Kulturen, gerade von Kyoto und Osaka, beschreibt, der lautet, dass in Kyoto, da ruiniert man sich durch extravagante Kleidung und in Osaka, da ruiniert man sich durch extravagantes Essen. Vielleicht schauen wir uns eins dieser Destinationen an, vielleicht nehmen wir aber auch Kobe unter die Lupe. Wie gesagt, beim Kreuzfahrtschiff, da muss man zeitgerecht überall hinkommen und vor allem pünktlich zurück sein, denn ein Schiff mit, keine Ahnung, über 3000 Passagieren kann nicht auf jeden Einzelnen warten. Ein Highlight wäre es natürlich, das Kobe-Rindfleisch zu probieren und das übrigens in jedem Restaurant der Stadt einen erwarten soll und auch Sake trinken. Das ist ein alkoholisches Getränk japanischer Herkunft aus fermentiertem Reis, das dort in der Gegend sehr typisch ist. Schauen wir mal, was es wird. Folge mir auch super gerne auf michaelas.welt bei Instagram, da teile ich sicher die ein oder andere Reiseerfahrung. Und du wirst sehen, für was wir uns schlussendlich entschieden haben. Okinawa, Tag 5. Dahin wollte ich schon so lange. Bekannt ist Okinawa, zumindest in meiner Bubble, ja. Also für die gesunden Menschen, die dort leben. Okinawa ist ja wirklich bekannt für die hohe Lebenserwartung seiner Bewohner und gehört ja zu den Blue Zones, also dort, wo die Menschen leben, die mit einer besonders hohen Lebensdurchschnittsdauer. Das war auch schon mal Thema hier im Küchentisch. Allerdings, Side Fact, die Jugendlichen sind hier auch nicht mehr so super gesund und pflegen einfach nicht mehr den gleichen Lebensstil, was nicht nur das Essen, auch die Freizeit, auch ja, die Einstellung zur Arbeit, die leben einfach mittlerweile anders als die Vorfahren. Für den Rest der Bevölkerung ist Okinawa vermutlich aus anderen Gründen bekannt. Und zwar, es ist ja nicht nur ein Staat, sondern besteht aus mehreren Inseln im südlichsten Teil Japans. Und hat wirklich eine wunderschöne Natur. Also Okinawa hat mit die schönsten Strände Japans und bekannt ist für das wirklich blaugrüne Wasser und die Korallenriffe. Also ein Muss für Liebhaber von Sonne und Meer. Und in Okinawa ist ein bisschen anders. Also da ist die beste Reisezeit von Januar bis April, aber auch Herbst- und Wintermonaten, weil zu diesen Jahreszeiten sind ihre Temperaturen warm und es fällt wenig Niederschlag. Die höchste Durchschnittstemperatur liegt bei 29 Grad im Juli und im Januar hat es 19 Grad. Im Oktober, wenn wir sind, dann soll es 27 Grad haben, also auch noch recht warm, vielleicht mal den ein oder anderen Niederschlag. Vielleicht sagt ihr auch die Schlacht um Okinawa etwas, also gerade auch im Zweiten Weltkrieg war die Insel Schauplatz einer sehr, sehr blutigen Schlacht. Auch hier haben wir vor, die Stadt zu erkunden, wenn man in Tokio war, dann hat man natürlich so ein Bild von Japan. Wenn man allerdings jetzt noch andere Fleckchen dieses wirklich großartigen Landes sieht, bekommt man wieder ganz andere Eindrücke. Und darauf, genau darauf bin ich gespannt. Die Inselgruppen sollen sowieso eine ganz eigene Kulturgeschichte haben, die sie von der Hauptinsel Japans unterscheidet. Und Thema Food, du weißt, ich lieb's. Hier gibt es solche Art Soba-Nudeln, die sind super beliebt, aber auf Okinawa-Art. Das heißt, die sind relativ dick und auch nicht typisch aus Buchweizen, sondern die werden aus Weizen hergestellt und Okinawa-Soba genannt. Also die ähneln schon ein bisschen den Udon-Nudeln, die man ja von Ramen-ähnlichen Läden kennt. Ich bin definitiv gespannt und freue mich drauf, es zu testen. Und dann geht's weiter mit dem letzten Stopp in Japan, in Ishigaki. Ja, das Ishigaki, das ist ein eigenwilliger Name, gehört auf alle Fälle noch zu Okinawa. Und dank, da hast du wieder super subtropisches Klima, da herrscht hier wirklich das ganze Jahr Strandwetter. Ich habe mir ein Bild davon gemacht, zumindest im Internet, und es ähnelt wirklich sehr der Karibik. Also wirklich so puderweiße Strände, himmelblaues Wasser, ist vor allem ein Paradies für Schnorchler, die in den Korallenriffen tauchen wollen. Und hier wollen wir wandern zum höchsten Berg, dem Mount Otomo. Auch steht ein Zen-Tempel auf dem Plan. Es gibt tausend Dinge, die es über Japan zu wissen gibt. Und hier am Küchentisch war oder ist der Fokus natürlich am Essen, aber auch die Zen-Kultur ist höchst spannend. Also wenn du einen Zen-Tempel besuchst, dann wird das eine sehr, sehr stille und besinnliche Atmosphäre haben. Es ist ein Ort, wo einfach Menschen nach innerem Frieden und Klarheit suchen. Also das ist die Schule des Buddhismus, die in China begann und später dann nach Japan kam, wo sie als Zen bekannt wurde. Und im Tempel wird meditiert, also die Meditation, das kennt man ja, das findet im Sitzen statt. Und es geht wirklich ganz stark darum, im Hier und Jetzt präsent zu sein und den Geist zu beruhigen. Die Teezeremonie übrigens ist zwar nicht ausschließlich Zen, allerdings hat sie sehr, sehr tiefe Wurzeln im Zen-Buddhismus und es ist wirklich eine meditative Praxis und erfordert einfach ein bisschen Aufmerksamkeit und das Hier und Jetzt zu genießen. Und alleine deswegen fühle ich so viel Interesse, so viel Faszination in dieser Kultur. Klar, es heißt natürlich auch nicht, dass alles so gelebt wird, aber ja, beherbergt so viel Wahrheit und spiegelt wirklich auch meine Glauben und meine Werte wieder, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, ich bin so voller Vorfreude. Das war ein kurzer Überblick. Gesundheitsthema gibt es diese Woche aufgrund der Special-Folge nicht. Einzig und allein den Anstoß für mehr Achtsamkeit im Alltag, alles im Zeichen von Zen, kann ich mit dir teilen. Und das war sie auch schon wieder, die Ausgabe. Ich hoffe, du hast richtig Lust auf eine Reise nach Japan bekommen. Ein so faszinierendes Land. Schön, dass du dich dafür entschieden hast, den Küchentisch bis zum Ende zu hören. Schau gerne mal auf meiner Seite www.michaelis.net vorbei. Bald wird auch der Reiseblog über Japan veröffentlicht, beziehungsweise über Tokio. Das wird dann alles hier verlinkt in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und uns in den nächsten Stops in Hongkong, Vietnam, Singapur und Delhi begleitest. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao!